Hallo Klaus-Dieter, schöne Grüße vom 1. Mai, ne? Den Kampf vom
Ja.
Feiertag aller Werktätigen. Lass uns doch heute mal ein bisschen plauschen. Fangen wir mal mit der Reformunfähigkeit von Deutschland an. Du hast ja das Drama mitgekriegt zwischen SPD und CDU, wie sie sich winden wie die Schlangen am Südhang, mal Position zu beziehen und mal Reform durchzudrücken. Wir haben den Zusammenhang zwischen der Rentenreform und der Gesundheitsreform. Die beiden gehören einfach zusammen, weil das eine aufs andere, das andere zurückwirkt.
Ja.
Und ich stelle mal die These aus, sie wird nicht kommen. Und wenn sie kommt, kommt sie als abgemagerter Torso über uns.
Naja, die Frage ist doch eigentlich, was und wie wollen Sie es reformieren? Eigentlich haben wir doch in fast allen Bereichen so eine Art Selbstbedienungsladen für
Ja.
Großkonzerne. Wir haben nach Corona, haben wir im Grunde genommen Pfizer und Konsorten fett gemacht. Und sie kriegen es einfach nicht hin. Dann haben wir die Pharmaindustrie, die nach wie vor Interesse hat, möglichst viel rauszuholen. Es gibt fast keine neuen Medikamente mehr. Das sind alles nur die alten, die in den Patenten auslaufen. Eigentlich müsste es billiger werden, aber weit gefehlt. Die Situation hat sich für die Krankenkassen, ich weiß gar nicht, warum eigentlich so verschlechtert, wieso man jetzt zurzeit wieder kein Geld hat, wo man doch die ganze Zeit hat Milliarden zurückgelegt.
Naja, das erste Problem, was sie offensichtlich haben, was sie nicht klären können, dass die nicht arbeitende Bevölkerung, die über die staatlichen Maßnahmen versichert wird, vom Staat krankenversichert wird und nicht von den Versicherten. Da sind schon mal, weiß ich nicht, 10 bis 20 Milliarden Euro weg. Zweitens, haben sie Leistungen drin in der Krankenkasse, die da einfach nicht reingehören. Und drittens, meine alte These, eine Krankenkasse reicht. Erste Phase die gesetzlichen, zweite Phase die privaten abschaffen, alle zur Einheitskrankenkasse, wie in der Schweiz.
Ja, aber das wird ja die Kosten nicht senken. Die sagen ja die Leute auch zu Recht, das sind ja unheimlich viele, die nicht in die Krankenkassen einzahlen, die
Ja.
jetzt die Leistungen bekommen.
Ja.
Und das hat natürlich was mit dem unorganisierten Zuwanderung und so weiter zu
Das
tun.
kommt
Und
noch oben drauf.
dass wir alles wirklich übernehmen, ist ja auch human, wenn man sagt, okay, wenn du ein Problem hast und krank bist, dann muss dir geholfen werden. Selbstverständlich. Aber dass sich das so weit auswirkt, dass wir richtig Millionen Leute haben, die nicht bezahlen und im Grunde genommen an den Leistungen hängen, das kann sich auch das System nicht so
Stell
erlauben.
dir vor, die Türkei, die türkischen Arbeiter, die hier arbeiten, sollen ja krankenversichert sein. Automatisch sind deren Großfamilien in der Türkei mitversichert. Da zahlen wir. Da gibt es keinerlei Kontrolle. Keinerlei Kontrolle. Was da produziert wird an Kosten. Und das geht eigentlich nicht. Guck an die Kindergeldsache. Wir zahlen 500 Millionen Euro
Na
Kindergeld.
gut, das hat
Ja,
ja.
in der EU, die leben nicht, die Kinder. Wir wissen gar nicht, ob die existieren.
Ja,
Nichts passiert. Es passiert nichts.
das stimmt.
Hast du das mal gelesen, Artikel, wo in Bulgarien zum Ortsbürgermeister gegangen ist und hat sich mal 20 Bescheinigungen geholt, dass er 20 Kinder hat? Die zahlen, die Genossen, die zahlen.
Ja. Nee, das hört man ja immer mehr und das ist natürlich auch eine sehr, sehr fragwürdige Geschichte. Keine Kontrolle, kein Überblick. Heutzutage manche, die auch Leistungen bekommen, manche haben 20 Identitäten.
Ja.
Du musst dann wahrscheinlich schon mit dem Daumenabdruck,
Ja.
wenn du es
Nur
ansprichst.
digital und
Das anders.
DRR-Feststellung. Anders wird das
Anders,
nichts
anders
mehr.
gehen. Und das natürlich jedes System, was sich nicht genügend kontrolliert, wird ausgenutzt. Das muss man, das ist
Automatisch.
ein Naturgesetz.
Ja.
Und deswegen müssen wir eigentlich daran arbeiten, dass wir korrekt sind, wenn wir Leuten helfen wollen, aber nicht im Grunde genommen Leute, die das System ausnutzen, weil wir unfähig sind, weil wir in der Digitalisierung ja auch nicht sehr weit sind. Das kommt noch dazu. Also da sind wir noch sehr
Die
rückschrittlich.
Bremser.
Naja, das hat man ja bei Corona gesehen. Da gibt es ja noch, wie heißt die?
Faxgeräte,
Faxgeräte.
stabile Leitung.
Ja. Wenn du sagst, wenn das der Fall ist, obwohl, wenn ich mir anschaue, was da jetzt alles im Digitalen passieren soll und wie Überwachung und so weiter, das ist ja nicht auch nicht witzig. Aber also, sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht. Wir haben den Herrn Merz.
Siehst du das auch so wie ich?
Der Herr Merz ist ja der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten, glaube ich, ja. Der hat nur noch 11% Zustimmung. Und das sogar in der eigenen Partei, glaube ich, nur 20 oder so. Na, das ist doch eine eigenartige Geschichte.
Ich erinnere mich daran, die Null ist auch eine Größe in der Mathematik und da sind sie noch weit davon entfernt.
Und du meinst, die hält noch länger, die
Diese
Null.
unten, ja, aber der Sinkprozess, die Annäherung an die Null wird immer größer werden, denke ich mir. Ja,
Ja. Das Wesentliche ist natürlich, wir haben die Situation, das spitzt sich jetzt zu. Wir haben die Wahlen im Herbst.
60 Tage haben sie noch Zeit, genau 60 Tage, dann ist Anfang Juli. Dann fällt das Parlament in den Sommerschlaf. Du darfst doch nicht im Ernst denken, dass die aus dem Urlaub, den sie schon gebucht haben, zurückkommen. Ich glaube da nicht dran. Und im September sind schon die Wahlen in Sachsen-Anhalt.
Ach, du meinst wegen den Reformen. Na ja, gut. Also da habe ich jetzt im Grunde genommen, glaube ich, dass wir dann eine Schlumpfrepublik werden. Wir werden völlig blau. Weil im Grunde genommen, was die vorhaben, Rente kürzen, Gesundheit nicht hinkriegen, Pflegeproblematik ist auch nicht finanziert. Also sie haben ja nur Probleme, Arbeitslosigkeit.
Konzern. Schulsystem, die größte Katastrophe unserer Zukunft. Die größte Katastrophe.
Ja, gut. Also das ist jetzt, also das alles zusammen kann nur bedeuten, dass wir ein blaues Wunder in den Wahlen im Herbst erleben müssten, weil es ist gar nicht anders möglich. Die müssen, die AfD muss gar nichts machen.
Die müssen die Fresse halten, auf Deutsch gesagt.
Ja, die dürfen keine falschen, blödsinnigen Kommentare ablegen.
Und nicht erfüllbare Erwartungen wecken, sondern einfach nur sagen, wir wollen es anders machen. Ja. Das reicht.
Wir wollen, was hat der Trump am Anfang gesagt? Es gilt wieder der normale Menschenverstand. Also wenn die das nur sagen würden, dann sind sie einerseits auf Trumps Seite. Obwohl, ich glaube, die müssen sich auch überlegen, ob sie mit dem seiner Politik jetzt noch übereinstimmen wollen. Ja.
Was fällt dir Attentat im Hofbräuhaus auf in den 30 Jahren? An was denkst du da?
Naja, der Hitler hat es ja, die Vorsehung hat ihn ja gerettet.
Die Vorsehung.
Und beim Trump.
Eine halbe Stunde vor dem Attentat-Explosion hat er einen Hofbräukeller, also auch irgendwelchen Grund verlassen.
Ja, ja, und die beim Trump, ich meine, man weiß es nicht, aber mir ist das mit den Attentaten schon fast zu viel. Ich glaube, so viele auf einen Präsidenten hat es auch nicht gegeben, drei hintereinander. Aber er hat offensichtlich Glück und zweitens mal haben die von der Sicherheitsabteilung gesagt, ja, der ist ja nur ein paar Schritt reingekommen und dann hatten wir ihn schon eingefangen. Aber der kam da schwer bewaffnet und du hast gesagt, das war ein Ingenieur.
Ja, ja. Der, und Entwickler, also kein Dummer.
Der verzweifelt ist? Oder
verzweifelt.
Hast du ein Argument, warum der?
Ja, der hatte, kam nicht mehr klar. Der hat wahrscheinlich sein Land im Abgrund gesehen und also seine ganzen Mitmenschen und er hat sich berufen gefühlt, hier das Unheil an der Wurzel zu packen, nämlich den Präsidenten.
So wie wir auch viel diskutiert haben, dass wenn das Attentat zu Hitler erfolgreich gewesen wäre, wäre uns im Grunde genommen der Kelch an uns vorbeigegangen.
Ja.
So hat man das ja damals oder heute auch noch nachträglich, wenn was wäre, wenn, dann ist sicher so einer, der denkt ja, wenn wir den umbringen, dann wird es besser, es wird aber nicht besser.
Denn im es kommen Grunde nur andere Gestalten dann.
Ja, er ist eine Figur, der das erfüllt in einer perfekten Art und Weise, wie das Großkapital Geld verdienen kann ohne Ende. Ich lese das ja jeden Tag, dass sie im Grunde genommen dauernd, auch ganz einfache Leute machen mit der Kriegsankündigung, machen die 750 Millionen Dollar wegen einer Wette. Das ist ja heute für fast jeden, der einigermaßen durchblickt, ein leichtes, auf irgendwas zu spekulieren. Ich meine, werden auch einige verlieren, aber die Insider nicht.
Ja gut, aber das System in Amerika, das politische Gegenwartssystem, produziert mit Marx zu reden, mit naturhistorischer Notwendigkeit jeden Tag neue Attentäter. Mindestens die Hälfte hasst ihn in Amerika mittlerweile.
Yeah.
Plus, also 15 Hass, da gehe ich mal von aus, plus X, die mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen, ihn nicht unbedingt hassen, aber ihn konsequent ablehnen. Die dürften mittlerweile schon, wenn sie daran, so was, zwischen 70-80% liegen. Und das ist, da kann er sich drehen, wenden, wie er will, der nächste Attentäter kommt.
Und in Bezug auf das, wie gegenwärtig die Situation ist, und er ist ja wahrscheinlich in einer unheimlich komplizierten Situation
aus
seiner Sicht. Und ich habe jetzt am Wochenende ein Buch über die Freikorps gelesen. Ja. Mich interessierte eigentlich, wer hat die eigentlich ins Leben gerufen? Wie sind die finanziert worden? Woher kam das?
Was sie gemacht haben, wissen wir.
Ja, ganz, ganz schreckliche Terrorherrscher, aber mal. Im Schreiben von diesem Buch, im Lesen von diesem Buch ist mir eine Parole ins Auge gesprungen. Das war nämlich Frieden ohne Sieg. Und das war die Thematik, dass vor der Niederlage, der endgültigen Niederlage Deutschlands, der amerikanische Präsident eigentlich die Idee hatte, dass man den Krieg beenden könnte mit den Deutschen, ohne dass man die als
Verlierer,
sondern einfach sagen, Schluss, Ende, eingefroren, fertig und dann gucken wir und verhandeln, wie die Schäden in irgendeiner Weise ausgeglichen werden.
Ja.
Und das ist ja im Grunde für die gegenwärtige Situation auch eine Möglichkeit, dass der rausgeht und sagt, okay, es gibt keinen Sieg, aber es gibt auch keinen Gesichtsverlust oder sonst etwas. Das ist damals nicht geschehen in der Situation, weil die Engländer dagegen waren. Die Engländer wollten die Niederlage.
Wie oft?
Die wollten den Deutschen ins Gesicht treten und sagen, jetzt wird aber. Und dann kam ja der Friede von Versailles und dort kommt dann diese ganze Thematik, Dolchstoßlegende und so weiter. Und dann diese Freikorps, die sich dann das Militär nicht aufgelöst, die Entscheidung geringes Militär.
Und es waren SPD-Genossen.
Und das ist im Grunde genommen, hatten wir die revolutionäre Veränderung, eben in der Situation, die Bevölkerung wollte es nicht, ein Matrosenaufstand und so weiter und so fort. Und die SPD-Regierung wollte Ruhe an der Front. Und die haben dann mit Noske und Konsorten, haben die Freikorps dann auch beauftragt. Die sind im Auftrag der Regierung dann hingegangen und haben die Aufstände und die revolutionären Erhebungen haben sie
niedergeschlagen,
ja. Niederkartescht. Und dann der Noske, einer muss der Bluthund sein, dann auch diese Befehle gegeben, standrechtliche Erschießungen und so weiter. Dann habe ich sogar gelesen, in München war es ganz extrem, da wurde diese...
Der Eisner mit seiner Republik.
Ja, genau, da war der ist dann im Grunde ermordet worden, dann ist der Toller nachher in die Position gekommen und den sollten sie auch erschießen und zwar rücksichtslos. Das war der Befehl des Erschießens war dann so. Dann sind die damals, die Freikorps sind in die Wohnung vom Toller und haben dann das wirklich so umgesetzt, dass sie sofort, als die Tür geöffnet werden sollte, durch die Tür geschossen haben und die Person dahinter erschossen haben. Weil sie dachten, da wäre der Toller. Aber wer war es? Es war eine Polizistin. Eine Polizistin, die schon vorher da war und im Grunde ein Beweismaterial sicherstellen wollte. Und das sind die Auswüchse dessen. Und ich sage dir, heute haben wir eine Situation, in der Verfassung ist festgelegt, dass die Bundeswehr nicht nach innen arbeiten soll. Das ist eindeutig. Und
glaubst du doch nicht.
Und ja, wir hatten es ja bei Corona schon, dass das von Militär organisiert worden ist.
Ja.
Das ist im Grunde genommen ein Verfassungsbruch gewesen. Und wir haben genau die Situation jetzt zunehmend, dass die Bundeswehr im Innenbereich
umwirken soll. Weil es die einzige Organisation ist zurzeit in der Verwaltung, die neben Geheimdienst noch funktioniert.
Ja.
Das ist auch ein Verwaltungsversagen. Das ist ein massives Verwaltungsversagen, würde ich.
Ja, das kommt noch dazu. Aber dass wir überhaupt, dass wir verfassungswidrig sind und das Wesentliche ist, wir leben gegenwärtig in einer Phase, Völkerrecht gilt nicht mehr.
Abgeschafft.
Eigentum gilt nicht mehr.
Abgeschafft.
Grundgesetz gilt nicht mehr.
Teil abgeschafft.
Meinungsfreiheit ist im Grunde genommen eingeschränkt, zumindest
ja.
Im Internet wird verfolgt. Die Politiker sind, wenn sie beleidigte Leberwurst spielen, hinterher und haben Tausende von Bürgern jetzt verfolgt mit Gerichtsverfahren. Also das ist eine schiefe Ebene, in der wir uns bewegen. Da müssen wir raus. Aus diesem Ding müssen wir raus.
Und das so kommen wir raus, so oder so. Entweder wir rutschen weiter die Ebene rein oder es kommt zu einem Bruch.
Ja, das ist ja damals, 1819, waren natürlich entsprechende revolutionäre Verhältnisse. Und du hast ja immer gesagt, Nahtoderfahrung, also Elendserfahrung. Ja. Wenn ich mir anschaue, wie wir an jeder Stelle jetzt als Bürger abkassiert werden, wie die Rente reduziert werden soll und so weiter. Da ist ja im Grunde genommen die Schraube der...
Ich erinnere dich mal an das alte Werk von Engels, die Lage der arbeitenden Klasse in England. Das ist mir so die Tage durch den Kopf gegangen, als ich mit einem gesprochen habe, der hat sein Büro in Duisburg, Ortsteil Marxwald oder Marxlohe, wie das, Marxlohe hieß das da, der berät Leute im Insolvenzverfahren. Der hat mir gesagt, er wollte eigentlich kürzer treten. Es ist ein Massenansturm, sagte er. Er sieht hier eine Welle der Verelendung in den alten Industriegebieten, wo die Arbeitslosigkeit sinkt. Die Leute verlieren ihre Arbeit, haben Kredite und gehen in den Arsch. Das ist die Richtwelle. Neben der Obdachlosigkeit und Wohnungsproblematik ist das Ding, was zur sozialen Verelendung führt. Und die kann man nicht mehr verstecken. Die wird immer offensichtlicher. Das ist das Problem.
Und gleichzeitig gehen
Milliarden
jetzt in die Finanzierung des Krieges, in die Finanzierung der Ukraine. Und im Grunde genommen hier geht es auch wiederum Frieden ohne Sieg. Ne? Selbst das ist ja angeboten worden, dass man im Grunde genommen macht. Aber nein, unser Herr Bundeskanzler, der sagt, mit Putin rede ich nicht. Und wir geben denen die Kohle bis zum letzten Blutstropfen. Und das reicht noch nicht mal, haben Sie gesagt. Das reicht vielleicht gerade bis zum Jahresende und dann ist wieder Schluss.
Naja, Sie denken, dass Sie die Ukraine jetzt für 2 Jahre durchfinanziert haben. Aber die ganzen Probleme, die dahinter stehen, die werden ja auch nicht sichtbar gemacht. Die Ukraine ist einerseits ein angegriffenes Land, dann ist es ein Land mit endemischer Korruption. Ich habe hier also Bekannte, die mir sagen, in Kiew würden so viele Bentleys rumfahren angeblich oder Luxuswagen wie in keiner anderen Großstadt Europas. Das sind also, da wirft es Fragen aus. Oder ein anderer, ein Bautrecher, der sagt, auf Ibiza, früher waren es die Russen und die Araber, jetzt kaufen die Ukrainer die Villen. Eine Frage, wo kommt die Kohle her in einem Land, das sich im Krieg befindet?
Ja, durch die
Frage, oder durch das die, interessiert die, ja keinen, interessiert
durch die, keinen. Durch die unorganisierte Form von Unterstützung, also in solchen Phasen ist die Korruption ganz stark.
Eigentlich geht es nur so, dass die EU dort eigene Büros hat und EU-Beamte vor Ort das verteilen. Vor Ort. Aber dazu kommt es nicht.
Ja, die Frage ist doch wirklich, dass man eigentlich am Frieden arbeiten sollte.
Das ist die Hauptfrage und das sehe ich zurzeit nicht.
Wenn man den Geldhahn zuklemmen würde, wäre das Ding vorbei. Das ist ganz augenscheinlich, dass man den Krieg haben will, also wenigstens die, die daran verdienen. Und die anderen, die machen da mit, weil sie Kleckateure sind. Und wenn du überlegst, die Situation, die wir jetzt hier haben, wir haben ja keinen vernünftigen Politiker mehr, der im Grunde genommen sagt, es ist Schluss mit lustig, jetzt hören wir mal auf. Wenn wir sehen, was im Iran jetzt passiert, wenn da nicht...
Das ist kreuzgefährlich zurzeit.
Die haben jetzt ja den Vorschlag, glaube ich, unternommen, dass sie sagen, okay, die Straße von Hormuz, das ist die Iraner, haben gesagt, wir öffnen die Straße, wenn der Krieg vorbei ist. Ja. Das heißt, wenn die Amerikaner und die Israelis sagen, wir bombardieren nicht mehr, dann öffnen sie
Waffenstillstand.
Das ist dann so eine Idee von Frieden ohne Sieg.
Ja, und was machen die Amerikaner? Sie machen 400 Kilometer südlich, sperren sie die Straße von Hormuz ab.
Ja gut, das ist ja alles jetzt Verhandlungsmasse, dass man im Grunde genommen da rauskommt, weil andererseits ist die gesamte Welt beeinflusst von dieser ganzen Problematik und es wird nicht besser werden. Und wir in Deutschland jetzt... Das ist ja, hast du ja mitgekriegt, die Russen werden ja am 1. Mai kein Öl mehr für Schwedt liefern.
Ja, angeblich ist das kein Problem dort, die Bürgerinnen reiche. Es wird über Danzig und über Rostock wird das Öl rangekarrt. Genau. Kein Problem.
Amerikanisches.
Ja, aber da haben wir ein kleines Problem. Das russische Öl ist schwefelhaltiger als das andere. Das heißt, die Anlagen müssen erstmal umgestellt werden auf das neue Öl.
Ja.
Und zweitens, ja, wenn die Schwedt jetzt dicht machen, dann gehen in Nordbrandenburg und in Berlin die Lichter aus, weil nämlich Schwedt produziert den Treibstoff für die Hauptstadt und auch für die dortigen Flughafen.
Ja,
das Kerosin, da hängt schon was dran.
Also wenn das wirklich also mit der Einstellung wird und die das nicht hinkriegen, dann werden wir in Berlin wirklich auch so einen kleinen Energiegau haben. Also
naja, Berlin, ich würde dem doch entgegnen, wie sagt mein guter Freund von mir, Berlin wird in Kürze autofrei werden. Da wird massenweise Sprit gespart. Weißt du warum?
Ja, das ist...
Es müssen 70 Brücken abgerissen werden.
Das stimmt auch, ja.
Und wenn die aufgebaut werden, dann bis dahin, ich weiß nicht, wo die Autos da langfahren wollen, so Feldwege, ich habe keine Ahnung, wie das laufen soll. Vollkommen konzeptionslos. 70 Brücken, plötzlich taucht das auf, plötzlich.
Ja, aber das ist irgendwie...
Naja, lass uns nochmal im Irankrieg. Also der Irankrieg hat ja nicht nur die ökonomische, die hat auch die Ohnmacht der Amerikaner offenbart. Die Chinesen und die Russen werden daraus ihre Rückschlüsse ziehen. Die haben in den ersten paar Tagen über 800 Patriot-Raketen abgefeuert. Ja. Um das zu erneuern, brauchen sie zwischen 1 bis 4 Jahre. Das heißt, sie haben keine Kapazitäten mehr für die Luftverteidigung, inklusive Mitteleuropa und inklusive Lieferungen in die Ukraine.
Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so gewollt. Die haben jetzt mit diesem Bedarf, haben sie mindestens mal Gelder locker gemacht, dass jetzt solche
Milliarden
für die Produktion oder für die Erstellung
solcher Ersatzproduktion.
Ja, das ist, wenn das erstmal beschlossen ist, du kannst dich noch an den jungen Bush erinnern, der im Grunde genommen kurz vor Abgang noch das größte Rüstungsprogramm in Gang gesetzt hat, damals glaube ich 450 Milliarden. Das ist ja alles Pillepalle gegenüber dem Herrn...
Ein Waisenknabe.
Herrn Merz, der uns jetzt gleich 1 Billion reingewirkt hat für all das Zeug. Und das Interessante ist, offensichtlich brauchen sie noch mehr, weil sie im Grunde genommen das alles in Löcher reingestopft haben, die vorher gar nicht offensichtlich waren.
Oder naja, deswegen werden auch für nächstes Jahr die Mittel für den Bundesrechnungshof gekürzt. Das ist doch höchst unangenehm, wenn da fähige Leute sitzen und der Politik bescheinigen, wie sie gegen Gesetze verstoßen und wie sie verschwenderisch sind. Das wollen wir doch nicht hören.
Das ist alles verfassungswidrig. Das
ist genau. Verfassungswidrig. Kritik ist verfassungswidrig.
Ja, genau.
Können wir uns darauf verständigen.
Eigene Meinung ist verfassungswidrig.
Ja. Naja, das haben wir ja schon hinter uns. Ich will ja gar nicht anfangen mit der alten Zeit. Ich weise wieder darauf hin, wir wissen, wie das damals ausgegangen ist. Und wir fahren mit erst mit 100, jetzt fahren wir schon mit 120 auf die Mauer zu.
Ja, was wäre denn jetzt die Lösung?
Tja, die Lösung hieße erstens mal, das Erste muss mal im deutschen Staatsvolk geklärt werden. Ich werde sogar hier für eine Bevölkerungsbefragung, sage ich dir, um zu fragen, zwei Fragen stellen. A, wollt ihr weiter so machen und auf ein immer tiefer sinkendes Niveau zu fahren? Das heißt, wir machen keine Rentenreform, gar keine Reform, wir wursteln so weiter. Oder B, ihr wollt Verantwortung für euch selbst, für eure Kinder, für die Zukunft Deutschlands übernehmen, dann fahren wir die Variante B. So, und solange das Volk nicht weiß, was es will, kann die Politik hin und her lavieren. Wenn wir so einen Grundsatzentscheid hätten, wir würden sagen, wir wollen jetzt die Reform. Und alle Politiker, die dagegen sind, dann muss man Neuwahlen machen, um diesen ganzen Bundestag neu zu gestalten, mit dem klaren Auftrag, gewählt wird, wer für Reformen ist. Und zwar radikale Reformen. Denn wir können nicht nur da ein Rädchen drehen und da ein Rädchen. Wir stehen, wie sagt der Genosse Ulbricht, von der Rede in 60 Jahren, Genossen, 1945 standen wir am Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter. Ja, die Sache wird immer ernster. Und auch selbst politische Nichtinteressierte merken, dass da sich eine Lawine aufbaut. Und wir haben die Lawine bewegt sich gerade auf den ersten Schneezaun zu. Ja, sie kann noch gestoppt werden.
Ja, die wesentliche Frage ist ja, du sagst Volksabstimmung. Du kannst ja jetzt die vor uns stehenden Wahlen, könnte man ja im Grunde genommen...
Ja, da sagen sie Osten, komm, hör auf. Da sagen sie, die Deppen im Osten sind blöde, die haben keine Ahnung, sind ungebildet, geistig verwirrt. Wie kann man die AfD wählen?
Ja, ja, aber gut, das haben wir jetzt ja im Westen auch. Also die sind ja jetzt die...
Warum wird die AfD gewählt? Weil neben der AfD keine vernünftige Alternative da ist. Ich sag's mal, die Parteien, die ewig gestrigen, haben ihre Zukunftsfähigkeit offensichtlich verloren.
Ja, aber wenn du jetzt im Grunde genommen sozusagen mal akzeptierst, dass diese kommenden Wahlen sowas wie eine Volksabstimmung ist, dann muss doch im Grunde genommen entweder die jetzt, also das ist ja ein Block, der gegen die AfD ist, dann muss man doch...
Die Nationale Einheitsfront, die Kandidaten...
Konsequenzen daraus ziehen, zu sagen, so geht es nicht weiter. Weil wenn alle zusammen nachher weniger Stimmen haben als dieser eine blaue Block, dann wird es doch eigentlich, dann müsste es ja jedem klar sein, dass es so nicht geht.
Es könnte passieren, dass zum Beispiel der Herr Merz zurücktritt. Es gibt massiven Druck in der CDU. Wenn das so passiert, dass das so kommt, dann die AfD wird wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt keinen Regierungspartner brauchen. Ich gehe davon aus, FDP, Grüne und SPD fliegen aus dem Landtag. Und dann hat die CDU zusammen mit ihrer geliebten Linke, können sie dann zusammen der Opposition rumwurschteln, die AfD braucht sie nicht. Und in Mecklenburg-Vorpommern könnte es ein bisschen anders werden, aber man arbeitet zielgerichtet darauf hin, dass die AfD dort mindestens weit ab die stärkste Partei wird. Ja, und versucht sie dann zu verhindern mit einer Einheitsfront.
Man muss schauen, dass der Prozess ist ja seit langem jetzt sichtbar. Es wird immer noch irgendeine Minderheitsregierung geduldet oder sonst wo. Da habe ich jetzt wieder auch am Wochenende viel darüber diskutiert. Selbst in Kreisen der CDU ist man da sehr gespalten, weil alle diese ganzen Überlegungen sind ja von dieser Verbotsgeschichte, links und rechts keine Koalition zu machen, sind die ja blockiert, die sind ja fertig, die haben sich ja im Grunde genommen...
Ich halte es mit dem Genossen Kubicki von der FDP, der hat was Wahres gesagt, es wird aber nicht weiter groß verbreitet. Ihm ist keine Regelung in der Verfassung bekannt, dass den Begriff Brandmauer enthält.
Ja, stimmt.
Ja, ist ihm nicht bekannt.
Du, der ehemalige Ministerpräsident aus Saarland, Herr Müller, Bundesverfassungsgericht, der sagt ja, die Brandmauer hat sich doch in der Praxis schon abgeschliffen.
Erledigt.
Das ist vollkommen sinnlos. Das ist also nun wirklich auch noch ein knackharter CDUler, der selber das einsieht und sagt, das bringt überhaupt nichts. Und der sagt auch, dass diese sinnlose Verbotsgeschichte muss man jetzt mal beenden, weil das ist ja das Problem der SPD. Die SPD hat mit ihrem Noske damals im Grunde genommen die Revolution niedergekartätscht.
Da haben sie mal Kante gezeigt.
Und jetzt haben sie mit 6% in Thüringen, verlangen sie krampfhaft das Verbot der 30-40%igen AfD. Das ist
40%igen kannst du in Thüringen lassen.
Vollkommen sinnlos.
Größenwahn.
Ja, Größenwahn, und die haben überhaupt den Schuss nicht gehört. Aber die machen dann weiter. Und wenn ich jetzt mir anschaue, dass wir im Grunde genommen diese Gesetzgebung, wie wir Preissteigerung beim Öl
das
lösen
ist doch
wollen,
köstlich.
Dann sagen sie hier, die Unternehmer sollen Tausender geben. Und das ist ja im Grunde genommen die Fortsetzung von der Frau Baas, die sagt, die Mittelständler, die Unternehmer, das sind unsere Feinde, die müssen wir bekämpfen. Das ist ja im Grunde genommen genau das, dass man im Grunde genommen die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber aufeinander hetzt.
Bosch hat in Deutschland 100.000 Beschäftigte. Das wären dann über 1 Milliarde, glaube ich, wenn ich so richtig kopfrechnen will. Ja. Nee, mehr. 10 Milliarden müsste Bosch zahlen.
Das können die doch.
Kein Problem.
Die Reichen müssen das bezahlen. Jetzt.
Ja, ja.
Vor allem, das Witzige ist, im Grunde genommen wird diese ganze Preistreiberei, die da entstanden ist, die wird jetzt letztendlich darüber. Die werden ja noch belohnt.
Nein,
die werden
das ja noch Problem, belohnt. Ich sehe das als absolute Unfähigkeit. Der Tankrabatt ist doch schon in der Corona-Krise komplett gescheitert. Was ist das Resultat? Sie haben festgestellt, seit diesem dieser Tankrabattregelung kombiniert mit den Preissenkungszeitpunkten einmal am Tag, hat dazu geführt, dass bereits schon die Spritpreise um 6% erhöht worden sind, zusätzlich.
Ja, das ist im Grunde gewollt, glaube ich.
Ja, offensichtlich. Das will man die Ölkonzerne reicher machen.
Man wundert sich, wie clever die Lobbyisten sind, denen da was einflößt und die wirklich wie blind und dumm die Politiker sind und da irgendeiner Parole hinterherlaufen. Das ist ja unglaublich.
Tja, die Einzigen, die noch was machen könnten, die Jugend müsste sich mal langsam erheben, denn ihre Zukunft wird gerade verfrühstückt. Aber die Jugend ist so in sich widersprüchlich und differenziert, da sehe ich, dass da zurzeit nichts kommt. Ja, man dattelt lieber am Handy rum und verlässt das Land, anstatt mal anfangen, langsam auf die Straße zu gehen.
Na gut, da gibt es keine Erfahrung. Also es gibt außer jetzt hier die Umweltbewegung, die sich an der Straße festgeklebt hat, da gab es ja schon Bewegungen, so, aber die sind im Grunde genommen von der falschen Seite finanziert. Das ist im Grunde genommen eine desorientierte Bewegung gewesen, die nicht, aber auch nicht einen Schritt uns vorangebracht hat.
Ja? Nein, die letzte Generation hat dazu geführt, dass das Umweltthema negativ in der Bevölkerung belastet wurde. Ja. So, und wie sagte schon mal der Engels, die europäische Aufklärung war sich nicht klar über die Folgen ihrer Wirkung drum und dran. Und wo sind sie zuletzt gelandet? Die viele Aufklärer beim russischen Zaren, beim größten Despoten Europa. Also die Geschichte wiederholt sich. Also sie sind nicht die Ersten, die so ein Eichentor schießen.
Ja.
Ist so, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Na gut, mein Junge, ich würde sagen, wir vertagen uns.
Ja, wir gucken mal weiter. Wir hoffen, dass wir Frieden ohne Sieg kriegen.
Ja.
Dass wir vielleicht, es ist zwar lange zurück, über 100 Jahre musste zurückgehen, um so ein Stichwort aufzugreifen, aber dazu gibt es, glaube ich, im Augenblick keine Alternative, wir nicht genauso auf einem solchen Vulkan sitzen wollen, wie es damals nach dem Ersten Weltkrieg war.
Aber unser Freund Trump sitzt in der Falle. Ihm kocht das Wasser langsam hoch in der Badewanne, weil natürlich Amerikaner werden immer ungehaltener. Die Spritpreise steigen und vor allem die Inflation kommt zurück. Ja, das hat ja katastrophale Konsequenzen in Amerika, die Inflation, wenn es so weitergeht. Die Zinsen werden erhöht. Damit erhöht sich auch unsere Zinslast übrigens, was nebenbei.
Ja, das wird alles noch auf uns zukommen. Wir müssen überlegen, wie die Bevölkerung und die Bewegung stärker werden. Also das kann bei den Wahlen beginnen oder vielleicht auch enden. Und dass man einfach sagt, wir wollen eine andere Politik. Denn das ist ja nun, der Bürger wird ausgepresst wie eine Zitrone und das Großkapital, das lacht sich ins Fäustchen und kriegt noch mehr Geld.
Ja, wie sagt schon der Genosse Lenin, der Demokratie ist die beste Staatsform zum Austauschen des Volkes. Punkt.
Ja,
in diesem Sinne, wir sehen uns. Tschüss.